Funpod.
Der sonnige Podcast.
Willkommen zur 163. Ausgabe von Funpod, sagt Michael. Daniel Kaiser hat als gelernter Gärtner an der Hochschule Neubrandenburg Landschaftsarchitektur und Umweltplanung studiert und er beschäftigt sich dort seit einigen Jahren mit Themen rund um die Fassaden- und Dachbegrünung. Im Solarzentrum Mecklenburg-Vorpommern, das regelmäßige Funpod-Hörer aus diversen Interviews kennen und das immer für eine Inspiration gut ist, hat Daniel Kaiser vor rund 2 Wochen einen Vortrag gehalten, der unter anderem viele positive Wirkungen von grünen Dächern und Wänden in der Stadt aufgezeigt hat. Und ich war so begeistert davon, dass ich ihn um ein Interview gebeten habe. Das hat er mir netterweise gewährt und so hören wir in den kommenden 26 Minuten unter anderem, dass man beispielsweise das ganze Gartensortiment an die Wand bringen kann und nicht mehr ausschließlich auf Kletterpflanzen angewiesen ist. Oder auch, dass grüne Dächer und Wände die Regenwasserbewirtschaftung in der Stadt erleichtern helfen, indem sie bis zu 70% des Regenwassers bei Starkregenereignissen zunächst festhalten und dann zeitverzögert und langsamer abgeben und zusätzlich noch ausgleichend auf das Mikroklima wirken, sodass man sich in der Stadt wohler fühlt. Dass grüne Dächer nebenbei Bitumenabdeckungen auch noch vor UV-Strahlung oder Hagel schützen, rundet das Spektrum der vielen Vorteile ab. Und ich hoffe, dass wir mit diesem Interview dazu beitragen, dass künftig immer mehr Gebäude mit einem grünen Pelz überzogen werden.
Ja, mein Name ist Daniel Kaiser. Ich habe Landschaftsarchitektur und Umweltplanung in der Brandenburg studiert, dort an der Hochschule. Ich bin gelernter Gärtner. Und auch schon während meines Studiums fand ich die Bauwerksbegrünung immer hochspannend und habe dieses Potenzial gesehen. Und der Professor Köhl hat mich irgendwie da auch reingebracht in diese oder auf diese ganze Schiene aufmerksam gemacht. Mir ist klar geworden, dass dieser Bauwerkskörper an sich eine ziemlich verschenkte Fläche ist, so wie er jetzt genutzt wird, dass da eigentlich noch viel mehr gehen kann. Dass einfach noch, wir müssen nicht immer nur die ganzen harten Materialien auswählen oder diese ganzen klassischen Bauweisen, sondern wir können in der Geschichte auch noch weiter zurückgehen. Dort wurden schon in einer früheren Zeit auch zum Beispiel Weinreben oder einfach Nutzpflanzen an die Fassade gebracht, um dann einfach eine Mehrfachnutzung zu erwirken. Genau, und das ähnlich läuft es jetzt auch eine Dachbegrünung ab oder Fassadenbegrünung, dass wir einfach jetzt nicht mehr das Dach haben, damit es nicht reinregnet, sondern wir können dann halt auch die Fläche, die das Bauwerk versiegelt, die können wir dann auf dem Dach wieder entsiegeln. Also zwar nur zu einem bestimmten Punkt, aber es ist immer noch mehr wie eine komplett versiegelte Fläche. Ja, ja, und so hat sich das in den letzten Jahren so zu meinem Thema auch so entwickelt. Mhm. Genau.
Ja, du hattest vorhin schon erzählt im Vorgespräch, dass du deine Bachelorarbeit genau darüber auch geschrieben hast.
Ja, die Bachelorarbeit, das ist jetzt ja auch schon ein paar Jahre her, so 5-6 Jahre.
Ja.
So, und das waren noch so ganz ganz, ganz kleinen Anfänge für die in der Fassadenbegrünung. Ich habe mich damit, also so Plastikmodule habe ich mir gesucht aus der Stalldachbegrünung und habe probiert, die so zu modifizieren, dass ich die in die Vertikale bringen kann. So, und dass ich dann die Fassade damit erschließen kann. Es hat nicht so richtig gut funktioniert, aber jetzt gibt es Systeme, bei denen es keine Meisterleistung ist, dass man jetzt die Fassade begrünen kann.
Und wie läuft das jetzt praktisch ab, also heute?
Also heute ist es, wir unterscheiden immer noch zwischen der erdgebundenen Begrünung oder Fassadenbegrünung und der wandgebundenen Begrünung. Der Unterschied liegt halt dann da drin, dass die Pflanzen nicht mehr den Boden benötigen, um die Fassade zu begrünen, sondern wir bringen den Boden oder das Nährmedium oder das Substrat, wie wir es auch nennen, direkt an die Fassade. Das heißt, es gibt verschiedene Systeme. Die können wahnsinnig dünn sein, irgendwie im 2-3 Zentimeter Bereich, so in reiner Hydrokultur oder eine Art Gabionsystem oder Kassettensystem, die dann bedeutend mehr Substrat aufnehmen können, die dann aber auch schon Stärken von 30, 40, 50 Zentimetern haben. Und das generell funktionieren dann diese ganzen Systeme wie so eine vorgehängte, hinterlüftete Fassade. Also ich habe dann meinen Baukörper, dort bringe ich dann meine Unterkonstruktion an und es gibt ja diese so Terrakotta-Platten, es gibt ja alle möglichen Oberflächen, die man dann als Vorgänge hinterlüftete Fassade nimmt und dann tauscht man einfach diese Module aus und dann nehme ich einfach Pflanzmodule und hänge mir die an die Wand und bringe die an die Fassade. Genau, und das ist eigentlich gar nicht so schwierig. Nicht? Mhm. Die Pflanzen brauchen Nährstoffe, Licht und Wasser.
Ja. Ich möchte gerne bei einer Sache einhaken, weil mir das gerade irgendwie so aufgefallen ist. Vorgehängte, hinterlüftete Fassade. Warum ist dieses Hinterlüftete so wichtig?
Ja, einmal damit wir auch die komplette Trennung vom Baukörper haben. Wir arbeiten auch mit Wasser in der Fassade dann.
Ja.
Wenn wir jetzt Höhen von meinetwegen 10, 20, 30 Metern irgendwie begrünen, dann müssen wir einen Meter Abstand Tropfschläuche einbringen. Einfach. Und wir haben halt eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit durch die ganze Evapotranspiration der Pflanze und des Substrates. Und so hinterlüftet, dass wir dann immer noch, dass es immer noch abtrocknen kann, auch von hinten.
Das ist dann, wie breit muss ich mir diesen Spalt dann also bis zur Hauswand hintern vorstellen?
Ja, das variiert, aber das fängt irgendwie bei 10 cm an. Mhm. Ja, 10, 15 cm würde ich jetzt.
Also im Grunde wird eine freistehende Wand dann davor hochgezogen,
genau.
Die also dann irgendwie noch ein bisschen an der Wand, an der Hauswand angeschlossen ist, angeschraubt genau. Oder so.
Genau.
Ja, okay. Und ich stelle mir das dann so vor, wie, als ob ich mir so Balkonkästen wie Ziegelsteine übereinander stapel, so schräg gestellt irgendwie, damit ich da so irgendwas reinpflanzen kann und habe die ganze Wand dann so in, weiß ich nicht, 10, 20 Meter Abstand aufeinanderfolgende Zeilen oder...
Ja, sowohl als auch. Das System, das, was du hier beschreibst, das gibt es, das kann man so erwerben.
Ja.
Das sind einfach so Kassetten. Die sind dann eben 30 cm hoch, einen Meter lang. Und
die sind ein bisschen nach vorne geneigt?
Genau, ein bisschen nach vorne geneigt. Und die werden einfach nur hochgestapelt, also eingehangen werden hier. Aber es gibt dann aber auch Systeme, das sind dann so ganz handliche Platten. Die haben dann in Maße 80 mal 60 cm. Genau, und die kann man dann auch einfach so an die Wand hängen.
Ja, okay, gut. Was wird da reingepflanzt?
Ja, das ist ja das Schöne. Wir sind ja jetzt ja nicht mehr komplett, wir sind ja nicht mehr an die Kletterpflanzen gebunden. Wir können dann ja das komplette Gartensortiment an die Wand bringen.
Das könnte also eine Wand aus Geranien sein oder so.
Ja, also einer der unserer Favoriten in der Hochschule Neubrandenburg. Wir haben da ungefähr, nee, nicht ungefähr, wir haben 8 verschiedene Systeme aufgebaut.
Ja.
Und wir testen momentan, welche Pflanzen in diesen Kassetten oder in diesen Modulen klarkommen. Und die sind alle nach Norden ausgerichtet.
Ja.
Und das ist ja schon ein ziemlicher Extremstandort für die Pflanze. Und einer der Gewinner ist Geranium macrohizum. Mhm. Also das, wir können komplette Wände auch mit Geranium voll pflanzen. Ja.
Das ist eine leichte Horrorvorstellung. Ja, okay. Gut, so und... Da, aber wenn ich so eine 20-Meter-Wand habe, dann kann ich die Blumen ja nicht gießen, wie ich das so auf dem Balkon machen würde oder im Beet. Und da sagtest du ja gerade schon, es ist eine Art von Hydrokultur.
Genau, also die kompletten Nährstoffe werden über das Gießwasser mitgegeben. Das kann man auch in verschiedenen, das kann man auch verschieden lösen. Entweder man hat so einen Vorratsbehälter, meinetwegen einen Kubikmeter, und da habe ich dann fülle ich dann regelmäßig meinen Dünger auf und ich habe dann so einen Schwimmer da drin, dass dann auch nichts wieder in das Trinkwassernetz reingelangen kann. Mhm. Also das muss man auf jeden Fall immer verhindern, dass von diesem Flüssigdünger nichts
ins Grundwasser kommt.
Ja, oder ins Trinkwasser. Wenn zum Beispiel ein Feuerwehreinsatz irgendwie stattfindet und die ziehen das Wasser aus dem Hydranten, dann kann es unter Umständen passieren, im schlimmsten Fall, dass das Wasser aus den Leitungen auch mit rausgezogen wird. Und wenn ich dann irgendwie so Dünger mit reinziehe in das Trinkwassernetz, das wäre nicht so vorteilhaft. Deswegen muss man es immer komplett trennen.
Ja.
Und dann entweder durch so einen Rücklaufverhinderer, dass einfach nur, dass das Wasser nur in eine Richtung fließen kann, oder ich nehme dann über so einen Vorratsbehälter, der mit so einem Schwimmer immer wieder aufgefüllt wird. Wenn der Wasserstand sinkt, dann löst der Schwimmer dann aus. Mhm.
Gibt es sonst irgendwelchen Wartungs- oder Pflegeaufwand? Oder brauche ich nur zu Beginn der Saison einmal irgendwo in so einen Behälter meinen Dünger reinzufüllen und der Rest läuft automatisch?
Na, bei der Bewässerung, das ist es wird verkauft oft als Kunst, oder als, aber das ist wirklich der Garten an der Wand, und das wird oft vergessen. Das ein normaler Garten macht Arbeit, da muss man regelmäßig pflegen, da muss man Pflanzen austauschen. Und wenn man auch ein Gartenbewässerungssystem installiert hat, muss das dann auch gewartet werden. Das heißt auch zum Winter hin, wenn ich jetzt merke, jetzt wird es kalt, und dann öffne ich die komplette Bewässerung, entlüfte diese Ja, so, dass ich da keine Frostschäden bekomme. Also ich, sonst können diese Tropfrohre dann platzen oder die Verbindung. Mhm. Oder wenn ich meine Magneten, also das komplette System wird auch über Magnetventile gesteuert.
Ja.
So, und dass die auf entweder frostsicher angebracht sind oder halt dann zum Frost dann abgebaut werden.
Ja, okay. So, also das Ganze klingt ja nach einem ziemlichen Aufwand, bis man erstmal so eine Anlage stehen hat, also auch von Kosten her wahrscheinlich. Warum macht man das? Oder will man oder soll man das machen?
Ja, warum wir das machen, das ist eine gute Frage. Zum einen sehe ich das als eine der Maßnahmen zur Regenwasserbewirtschaftung im innerstädtischen Bereich, im Raum.
Ja.
Einfach, wenn ich jetzt meinen Hinterhof, meinen unbegrünten Hinterhof relativ rasch begrünen möchte oder ich möchte dort so die ganze Aufenthaltsqualität steigern und der Mensch nimmt auch grüne Räume ganz anders wahr wie unbegrünte Räume. Das gibt ja auch zahlreiche Studien zu. Ich möchte die Stadt eigentlich kühlen. Ich möchte so viel Wasser wie möglich im städtischen Raum verdunsten und es nicht einfach ableiten.
Mhm.
Ja, und wenn ich dennoch diesen positiven Effekt, diesen ästhetischen Effekt immer noch dazu habe, dann finde ich das richtig klasse.
Ja. Okay, also die Pflanzen sind Verdunster, helfen also, dass mehr Wasser verdunstet wird, was einen Einfluss auf das Mikroklima hat.
Ja.
Das heißt, man fühlt sich da wohler.
Genau, man fühlt sich wohl. Die teilweise, wenn ich jetzt das ist ein Modebegriff, der Heat-Island-Effekt, aber es gibt natürlich, das ist nachweislich im städtischen Raum Bereiche, die durch fehlende Begrünung sich einfach im Sommer oder in Hitzeperioden einfach so stark aufheizen, dass es dann für die sogenannte Tropennächte so auch entstehen für die Bewohner. Und das ist dann relativ unangenehm.
Ja.
Und da sehe ich dann die Fassadenbegrünung und Dachbegrünung als Gegenmaßnahme einfach.
Ja. Ist die Dachbegrünung im Prinzip das gleiche wie das, was du gerade beschrieben hast, oder gelten da andere Prinzipien?
Na, bei der Dachbegrünung muss man es auch wieder unterscheiden. Da gibt es verschiedene Ausformungen. Die ganz einfache, aber auch, natürlich auch sehr wirkungsvolle Methode ist die extensive Dachbegrünung. Die fangen jetzt an bei 6, 7, 8 Zentimetern Substratdicke und dann mit einer Sedumbedeckung.
Mhm.
Die sind sehr pflegearm. Man sollte vielleicht einmal im Jahr so einen Kontrollgang mit einrechnen. Aber wenn die Pflanzendecke einmal geschlossen ist, dann ist dieses Dach auch geschützt. Also im Vergleich zum Bitumdach.
Mhm.
Das muss man ja auch regelmäßig kontrollieren. Und alle 10 Jahre müssen diese Bitumbahnen auch ausgetauscht werden. Und wenn ich jetzt meine Dachbegrünung oben auf diesen Bitumbahnen habe, so, dann sind die einfach geschützt auch vor UV- und Hagelschaden, sodass ich dann mein Wartungsintervall viel weiter hinauszögern kann. Also dann ist, genau, also Hagelschäden kommen auch nicht mehr vor.
Ja.
Und genau, Staubbindungen und da gibt es noch eine Menge andere. Ja, aber dann geht es dann halt weiter bei der Dachbegrünung, dass ich jetzt nicht mehr die extensive Dachbegrünung habe, die nicht bewässert wird, sondern dann komme ich dann nachher zu der intensiven Dachbegrünung, die dann hat dann Substratstärken wie. Ja, die fangen dann bei 50, 60 Zentimetern an, aber können dann auch wirklich 1,50 Meter so dick werden. Und dann ist es nachher kaum mehr ein Unterschied zur Natur draußen oder im Garten draußen. Können dann Bäume pflanzen, Sträucher. Genau, und das ist dann nicht mehr als Dach nachher wahrnehmbar.
Ja.
Außer, dass man vielleicht 100 Meter hoch steht.
Ja.
Ja.
Ah, okay. Mhm. Du hattest gerade ja schon das Stichwort Regenwasserbewirtschaftung oder so ähnlich genannt. Welchen Einfluss hat denn dann diese Dach- und Fassadenbegrünung da drauf? Also ganz allgemein, wie mit dem Regenwasser umgegangen wird.
Ja, ganz allgemein kann man sagen, dass jetzt so eine extensive Dachbegrünung, wie wir sie jetzt auf dem Versuchsdach der Hochschule Neubrandenburg haben, dass ich dort mit einem 10 cm Aufbau schon 70% des Jahresniederschlages zurückhalten kann.
Zurückhalten heißt, der erreicht gar nicht mehr den Boden, also geht nicht mehr durch die Dachrinne runter, sondern der bleibt oben sozusagen in diesem Schwamm.
In dem Substrat, genau, und die Pflanze.
Und verdunstet das peu à peu wieder.
Genau.
Was also dann im Endergebnis, also wenn es mal ordentlich gießt, bedeutet, dass die Kanalisation entlastet wird.
Genau. Und nicht nur entlastet, und den Ablauf, den ich generiere auf dem Gründach, den leite ich verzögert auch ein. Das heißt, wenn der Starkregen ereignet ist, das geht vielleicht eine halbe Stunde oder so, es regnet richtig kräftig, dann habe ich jetzt nicht sofort diesen Ablauf, sondern das Wasser muss ja einmal komplett durch das Substrat durchlaufen. Und dann habe ich diesen Spitzenabfluss, den habe ich dann auch zeitverzögert.
Also die Kurve, der Peak wird zu einer Kurve, also abgeflacht sozusagen.
Genau, es gibt einen Peak, aber der ist dann nicht mehr mit
nicht
dem
mehr so hoch.
Nicht mehr so hoch und dann vielleicht eine Viertelstunde später, wenn ein Großteil des Regens von den konventionellen Dächern schon abgelaufen ist, dann kommen erst die grünen Dächer.
Ja.
Und belasten dann nicht die Kanalisation noch zusätzlich.
Und wie lange dauert das dann, bis das dann abgelaufen ist?
Also teilweise, wenn es komplett aufgesättigt war, dann haben wir manchmal noch 2 Tage. Also wir haben eine Versuchsanlage auf dem Dach der Hochschule und wir testen dort einmal an kleinen Lysimetern die Verdunstungsleistung, den Regenrückhalt. Mhm. Also die funktionieren so, dass ich unten eine Wiegezelle habe, so eine Präzisionswaage, und dann kommt da so ein Viertel Quadratmeter Gründach drauf und der Ablauf läuft dann über so einen kleinen Kipplöffel, sodass ich dann einmal, dass ich genau weiß, was ich an Ablauf habe und was ich an Verdunstung habe. Mhm. Aber um das dann immer noch, um genauere Ergebnisse zu erzielen, haben wir dann auch 4 Großvolumenkippen angebracht. Na, und die laufen jetzt auch schon seit fast 10 Jahren. Und das heißt, wir messen 3 verschiedene Gründachsubstrate mit einer Fläche von ungefähr 100 Quadratmetern und eine Kieseindeckung über Großvolumenkippen. Die kippen dann immer bei 1 Meter, aber wenn ich das wieder auf 1 Quadratmeter runterrechne, dann habe ich dann ein ziemlich genaues Ergebnis. Und dann sieht man sehr gut, wie zeitverzögert ich meinen Regenablauf habe. Mhm. Ja. Ja, und auch gerade im städtischen Bereich. Ja, ich schwärme vielleicht ein bisschen von Gründächern.
Nee, das ist wunderbar. Mach weiter.
Ja, das einfach allein schon die Biodiversität. Es liefen jetzt auch Arbeiten bei uns. Und einfach so, welche Wildbienen zum Beispiel auf verschiedenen Gründachtypen vorkommen. Das ist einfach, um ökologische Nischen zu schaffen. Wenn ich jetzt dieses Gründach fungiert dann wirklich als Extremstandort, es stellen sich auch extreme Pflanzen ein.
Ja, von selber.
Ja, von selber teilweise. Ja, ja. Genau. Und man bringt ja auch am Anfang diese Sedum-Mischung,
ja.
Das sind halt Sukkulente, die sind wahnsinnig robust, die können auch wochenlange Trockenheit vertragen.
Ja, ja.
Ja, ja, aber dann gibt es dann auch wieder komplett Solitärbienen, die dann sich dann eingraben und dann wirklich den Stadtraum auch so erobern können und dass sie dann wieder einen neuen Boden bekommen.
Das heißt, du hast ja dann auch Blütenpflanzen da oben und dementsprechend könnten dann auch Bienenkästen aufgestellt werden.
Genau, das ist eine der Möglichkeiten. Es gibt sogar Neubrandenburger Gründachhonig.
Nicht schlecht.
Ja, aber ich glaube, da hat der Rektor und der Kanzler hat er
den Vorrang. Ja. Was ich noch gerne wissen möchte, ist Vor- und Nachteile oder Unterschiede. Einmal zwischen diesen Kassettenlösungen, also wenn man so ganze Wände begrünt, dann mit Hydrokultur einerseits und der klassischen Wandbegrünung, meinetwegen mit Efeu oder Wein oder so andererseits.
Ja, ein absoluter Vorteil ist halt bei der modularen Bauweise, dass ich große Flächen schnell begrünen kann und dass ich nicht mehr auf die Kletterpflanzen angewiesen bin, sondern ich kann das optisch komplett anders gestalten, diese Fassade. Mhm. Wobei man, also ich will jetzt die Kletterpflanzen jetzt nicht schlecht reden, die haben auf jeden Fall ihre Daseinsberechtigung, nämlich wenn man irgendwie guckt, ein Efeu kostet 1,50 Euro, 2 Euro und wenn ich dann meine gute Unterkonstruktion habe, wo ich auch nicht reinwachsen kann, sondern eine intakte Fassade, dann kann ich wirklich für 2 oder 3 Euro 150 Quadratmeter bewachsen lassen.
Dauert nur ein paar Jahre.
Mhm. Genau. Aber ein weiterer Vorteil der Kletterpflanze natürlich auch, wenn ich jetzt auch in der modernen Architektur, wenn ich jetzt, es wird ja immer gerne mit viel Glas jetzt gearbeitet, und, dann hat man halt dann die Glasfassade und dann merken die im Sommer, oh, das wird mir mal ein bisschen zu heiß hier. Dann gibt es dann den konventionellen Sonnenschutz, der dann immer vollautomatisch hoch und runter fährt, wo dann auch am besten der eigentliche Büronutzer gar keinen Einfluss mehr hat auf die Steuerung. So, und da machen in meinen Augen, also das kann die Kletterpflanze besser. Wenn ich jetzt meinetwegen eine Wisteria vor meinen Fenstern hochziehe, meinetwegen auch mit einem Abstand von 1 Meter, 1,50 Meter, dann hat die Pflanze natürlich den Vorteil, dass sie im Sommer, ne, möchte sie gerne Photosynthese betreiben und dann hat sie natürlich auch Blätter und die Sonne kann halt nicht in den Baukörper eindringen. Und kann sie nicht erhitzen, aber es kommt immer noch genügend Sonnenlicht rein und das ist ein sehr angenehmes Licht in. Und im Winter, wenn ich die Sonnenwärme brauche, dann hat die Wisteria keine Blätter und dann kann ich die Wärmeenergie trotzdem nutzen. Also das macht schon Sinn.
Mhm. Mhm. Wenn es so viele Vorteile gibt, warum sind unsere Städte dann nicht mit einem grünen Pelz überzogen?
Ja.
Das ist ja die Vision, ne?
Das ist die Vision, ja. Also die kommt, wenn ich jetzt auch meinetwegen als Beispiel Berlin anführe.
Ja.
Also diese ganzen Flachdächer, die ganzen normalen Wohngebäude mit Flachdach, das ist, die können eigentlich, also ich würde jetzt schätzen, bestimmt 70-80% können von der Statik ohne Probleme ein Gründach noch aufnehmen.
Mhm.
Also ja, bisher sind, also es ist wirklich nur grob geschätzt, das sind Hochrechnungen, es sind ungefähr 8% schon begrünt in Berlin, der mhm. Dachflächen.
Mhm.
Aber man nimmt sie halt auch nicht so wirklich wahr, sondern ja. Nur wenn man mal irgendwie die Luftbilder sich mal von Berlin anguckt, dann sieht man hier, dass ab und zu dann doch ein Gründach dort steht.
Ja.
Genau. Aber wie man sowas noch erlebbar machen kann, ist dann der nächste Schritt. Wenn dann die Städte noch immer mehr verdichtet werden, gehe ich davon aus, dass irgendwann die Bewohner oder die Menschen sich den Raum auf dem Dach einfach zurückholen, wenn die sagen, ja, oben, ich habe jetzt irgendwie 300 Quadratmeter Flachdach und unten in der Straße mag ich nicht mehr laufen, da steht alles dicht an dicht und genau, dann gehen wir noch aufs Dach.
Ja.
Und da kann ich auch mein Gemüse anbauen. So, und dann gibt's dann, ist dann der nächste Schritt, dass ich dann diese Fläche auch landwirtschaftlich nutze.
Ja.
Ja. Da ist dieses Urban Farming ist ja gerade der Begriff der Stunde.
Ja, ja. Genau. Darf man das einfach oder gibt es noch irgendwelche Bauvorschriften, die der grünen Stadt noch im Moment im Wege stehen? Also gerade was Fassaden angeht.
Bei Fassaden, da gibt es dann eine Gestaltungssatzung in einigen Fällen, die das dann verbietet. Aber in anderen Städten, zum Beispiel Paris, die fördern das, dass es die Fassadenbegrünung auch durch, ich weiß gar nicht, wie viel Prozent ihnen erstattet wird, der Kosten. Aber es ist, es kann auch anders laufen. Das ist, ja. Aber zum Beispiel bei der Dachbegrünung, wenn ich die jetzt auch wirklich nutzen möchte als Bewohner, dann kann ich nicht einfach oben aufs Dach gehen und mir mein Substrat da aufschütten und meine Sonnenliege hinstellen. Da wird die Stadt sich querstellen. Ja, zum einen ist es ja, es ist das Dach und man könnte theoretisch auch runterfallen. Und,
ja.
Da muss man dann wieder sorgen, dass es dann eine Absturzsicherung gibt.
Okay,
und,
ist auch einzusehen.
Ja.
Gut, aber dann hat man irgendwann sein Geländer gebaut und man kann nicht mehr runterfallen so ohne weiteres. Ist das das Einzige?
Ja, und dann Fluchtwege müssen gegeben, müssen vorhanden sein. Also nicht nur diesen einen Weg, den man hochgehen kann, sondern es muss dann immer noch eine zweite Möglichkeit geben.
Okay.
Falls es irgendwie durch Feuer irgendwie versperrt ist, muss es dann immer noch eine Möglichkeit geben, dieses Dach dann wieder zu verlassen.
Mhm.
Ja.
Das heißt also, wenn man da hin will, dann müsste man im Grunde neue Häuser künftig anders planen, damit solche Wege mit einkalkuliert werden. Ne?
Ja, oder man benutzt die Aufgänge der nebenstehenden Häuser mit.
Wenn die alle gleich hoch sind und man das locker kann. Ne?
Ja.
So. Ja. Ja. Okay. Gut. Du bist jetzt ja noch in so einem laufenden Projekt beschäftigt, wo das auch ein Teilthema ist, wo das noch vorkommt, Fassadenbegrünung.
Genau. Na, da ist der Fokus auch eher auf der Dachbegrünung.
Ja.
Und zwar, wir haben in dem Projekt, in dem Kurhaus-Projekt, auch verschiedene Partner, die diese Maßnahmen, weil es gibt ja eine Vielzahl von Regenwassernutzungsmaßnahmen und die Dachbegrünung ist eine dieser Maßnahmen. Und wir zeichnen schon seit fast 12 Jahren die Daten auf den verschiedenen Gründachtypen bei uns auf der Hochschule.
Mhm.
Wir haben dann zum einen die Strahlungsbilanz und die Wasserbilanz aufs Jahr hochgerechnet.
Mhm.
Und genau, wir geben dann diese Daten weiter, damit die in ihren Simulationsmodellen die richtigen Daten verwenden, also die realen Messwerte und dann nicht irgendwie aus Daten aus der Landwirtschaft oder aus dem Gartenbereich zurückgreifen müssen, sondern ganz real gemessene Werte.
Ja.
Ja.
Aha. Das heißt also, ihr liefert dann auch als Hochschule oder als Verbund von Partnern letztlich Argumente, warum das mehr passieren soll, sich mehr ausbreiten soll, dass mehr Dächer begrünt werden, ne?
Genau, also dass mehr Dächer begrünt werden, dass mehr Stadtbäume gepflanzt werden, dass mehr Mulden, Regulen, Entwässerungen gebaut werden, dass einfach die Ressource Regenwasser in der Stadt erstmal mehr wahrgenommen wird und mehr gewürdigt wird einfach.
Ja.
und mit diesen ganzen positiven Effekten, die sich damit einstellen.
Ja.
Und gerade auch diese Stadtbäume, die sind relativ kostengünstig, und aber haben einen wahnsinnig hohen Effekt. Es dauert zwar auch einen gewissen Zeitraum, bis sie ihre Krone ausgebildet haben.
Was sind denn so die positiven Effekte von den Stadtbäumen?
Na, es ist zum einen die Verschattung, die ich dann als Fußgänger oder als Autofahrer dort genießen kann unter diesen Bäumen. Wenn ich jetzt eine Straße habe und die zum Beispiel unbegrünt, oder es gibt dort keine Stadtbäume, dann kann ich auch komplett, als Beispiel ist angesagt, nur den Nachbarn von drüben einfach nur reingucken in die Fenster. Und das, das ist auch wieder ein gewisser Verlust der Privatsphäre.
Mhm.
Und das zum Stadtbaum, wenn ich den dann vor meinen Häusern noch stehen habe, ist dann immer noch so ein bisschen eine Abgrenzung. Ja.
Mhm. Gibt es noch irgendwelche anderen ökologischen Effekte oder
ja, also,
klimatischen?
Klar, also die Vögel nutzen die Bäume, die können, ich glaube, Biotopverbund ist da das Stichwort,
mhm.
Also die können auch begrünte Straßenzüge nutzen oder werden auch genutzt, damit Tiere von einem Gebiet, von einer Parkanlage zum Beispiel in die nächste wandern können oder fliegen können.
Mhm.
Und da ist dann so ein begrünter Stadtraum natürlich auch von Vorteil.
Ja, klar. Wie geht es jetzt weiter? Was wünschst du dir so für die nähere Zukunft oder die nächsten 1-3 Jahre?
Ja. Ich würde schon gerne in der Forschung bleiben, auch gerade in der Bauwerksbegrünung, um einfach noch mehr darüber zu erfahren, weil es gibt dann immer noch kleine Kniffe, also oder kleine feine Unterschiede in der Dachbegrünung und das Verhalten bei verschiedenen Ereignissen. Und ich wünsche mir einfach auch dieses Wissen, was der Professor Köhler erworben hat und was ich mir auch gerade jetzt aneigne, dieses Wissen auch weiterzugeben, auch gerade im Bereich der Hochschule.
Mhm.
Teilweise halte ich auch Vorlesungen, und es macht einfach wahnsinnig viel Spaß, den Studenten was zu erzählen über die Bauwerksbegrünung.
Mhm.
So die, ja.
Ist das bisher jetzt zu kurz gekommen in früheren Jahrgängen?
Ja, es ist zu kurz gekommen. Also die haben dann, also die Grundmentalität war oder ist bisher oft so, dass der Baukörper, das macht der Architekt, das baut der Architekt, und das, da ist mein Wissen jetzt gar nicht so gefragt. Aber das ist dann, es muss Leute geben, einfach die diese Schnittstelle besetzen, belegen. Der Architekt kann, also da gehe ich jetzt mal davon aus, es gibt bestimmt die Ausnahme, aber in der Regel kann der Architekt keine clevere Pflanzenauswahl entscheiden für die Dachbegrünung oder für die Fassadenbegrünung.
Ja.
Aber der Landschaftsarchitekt, der kann wahrscheinlich nicht die Statik richtig berechnen, oder der weiß es nicht genau, welche Lasten meine Fassade aufnehmen kann oder welche Lasten mein Dach aufnehmen kann.
Ja.
Deswegen ist es wahnsinnig wichtig, in meinen Augen, dass man in der Zukunft ausgebildete junge Menschen hat, die genau wissen, ich habe den Baukörper XY, ich habe diese Grundvoraussetzung, und da kann ich jetzt in diesem Rahmen, kann ich jetzt meine Planung durchführen einfach.
Mhm.
Genau.
Mhm. Gut. Ja, wünsche ich dir viel Erfolg dabei.
Ja, danke schön.
Und erstmal herzlichen Dank.
Ja, ich hab zu danken.
Neue Ideen für alle. Sunpod.
Der sonnige Podcast.
Solarkocher und Elektroautos. Veränderungen unterstützen. Für eure Mithilfe via Flatter auf www.sunpod.de danken wir. Wir freuen uns über jeden Kommentar zum Interview. Schreibt uns bitte, was ihr denkt. Danke.